Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 68. Heute kümmern wir uns mal wieder um den Klassiker im Metall-3D-Druck, die Laser Powder Bed Fusion, kurz LPBF, also das selektive Aufschmelzen von Metallpartikeln in einem Pulverbett mittels Laserstrahl. Eine synonyme Bezeichnung für dieses Verfahren ist SLM, also Selective Laser Melting. Nun werden Sie sich fragen, was will der Asche uns denn nun noch Neues erzählen? Das ist doch das in der Industrie am weitesten verbreitete Metalldruckverfahren. Meine Antwort auf Ihre Frage? Wir werden einfach deutlich dicker. Jetzt rede ich nicht vom Bauchumfang, sondern von den einzelnen Schichten. Wir reden heute also vom sogenannten Makro-SLM-Verfahren. Was das ist, wie das funktioniert und wozu man das gebrauchen kann, kann uns keiner besser erklären als mein heutiger Gast. Er treibt die junge Technologie am Laserinstitut der Hochschule Mittweida maßgeblich voran. Ich freue mich, begrüßen zu dürfen Professor André Streeck. Hallo, Herr Professor Streeck. Bitte stellen Sie sich zunächst selbst kurz vor.
Hallo, Herr Asche. Ich danke für die Einführung. Mein Name ist André Streeck, nicht zu verwechseln mit dem Virologen, obwohl wir namentlich sehr ähnlich klingen. Bei mir fehlt das kleine C im Namen. Ich bin zuständig hier an der Hochschule Mittweida für die Ausbildung in der additiven Fertigung und parallel noch in der Lasertechnik. Zudem bin ich Wissenschaftler am Laserinstitut und beschäftige mich seit nunmehr fast 20 Jahren mit der additiven Fertigung und das in einem Bereich oder in mehreren Bereichen ein wenig weg vom Mainstream. Ja, und bilde auch die Studenten hier in Mittweida in Richtung Lasertechnik und eben der laserbasierten additiven Fertigung aus.
In der Einleitung habe ich es schon erwähnt, die Schichten im Pulverbett sind bei Ihrem Verfahren deutlich dicker als beim klassischen SLM. Da stelle ich mir die Frage, warum? Ist es nicht gerade ein großer Vorteil des klassischen SLM- bzw. LPBF-Verfahrens, sehr filigran und endkonturnah aufbauen zu können? Warum sind bei Ihnen die Schichten dicker?
Ja, lieber Asche, das ist richtig. Das klassische SLM lebt ja primär von den dünnen Schichten, die typischerweise im Bereich zwischen 30 und 50 Mikrometer liegen. Die Detailtreue und Auflösung des selektiven Lasermeltings, oder Sie haben es einleitend schon gesagt, neu bezeichnet als LPBF-Verfahren, erreicht aber nur in Summe eine Maßhaltigkeit von etwa einem Zehntel, also 100 Mikrometer. Das liegt begründet in Verzügen während des Baus, thermische Belastung der Bauteile, Eigenspannungen, die sich ausbilden und viele Bauteile, die mittels selektiven Lasermeltings, also SLM-Verfahren, hergestellt werden, erfordern dennoch eine Nachbearbeitung. Und wie Sie einleitend jetzt erwähnt haben, warum drehen wir den Spieß nicht um, wenn wir so oder so schon wissen, dass wir gewisse Bauteile, die mittels Powderbed-Verfahren hergestellt worden sind, nachbearbeiten müssen, dann könnten wir doch auch versuchen, nur Halbzeuge mittels der Pulvertechnologie zu fertigen. Und das war die Ausgangsidee, letztendlich ein Verfahren zu entwickeln, was mit sehr dickeren Schichtstärken arbeitet als das klassische SLM-Verfahren und eigentlich aber eine Nachbearbeitung dann im Nachgang bedarf.
Klingt sinnvoll. Lassen Sie uns bitte über Zahlen reden. Sie haben gesagt, klassisches SLM- bzw. LPBF-Verfahren misst die Schicht 30 bis 50 μ. Wie sieht es dann bei Ihnen aus? Wie dick sind die Schichten bei Ihnen konkret?
Also wir arbeiten mit Schichtstärken ab einem Millimeter. Also 20 mal dicker als die Schichtstärken, die wir etwa im klassischen SLM-Verfahren verwenden und auch mit deutlich größeren Spurbreiten im Bereich zwischen 3 und 4 Millimetern.
Wie groß sind denn dann die einzelnen Partikel?
Die Partikel liegen, also das Pulver ist letztendlich kein Pulver im klassischen Sinne. Es handelt sich hier eher um ein Granulat. Die Partikelgrößen möchte ich nicht ganz genau definieren. Wir arbeiten hier mit Partikel- oder Granulat-Durchmesser, Granulatpartikeln, im Bereich ab 200 Mikrometer bis einigen Millimetern im Durchmesser.
Einige Millimeter im Durchmesser, ein Partikel.
Ja.
Wie viel Laserpower wird denn benötigt, um dieses Brett, also dieses Bett, beziehungsweise dieses Brett aufschmelzen zu können?
Ja, natürlich, um so große Partikel aufzuspalten, ist eine Menge an Energie notwendig, die sich dann natürlich über die Zeit wieder in der Laserleistung widerspiegelt. Momentan in unserem Laborversuchsstadium, in unseren Laboraufbauten, setzen wir Laserleistung von bis zu 4 Kilowatt um. Und sind aber bereits im Aufbau, zusammen mit einem Industriekunden im Aufbau einer neuen Anlage, wo wir in Richtung 8 eventuell, jetzt nach letzten Einschätzungen, eventuell sogar bis zu 16 kW Laserleistung im Prozess umsetzen werden.
Und wie groß ist der Laserspot?
Der Laserspot liegt bei uns, das hatte ich schon kurz erwähnt, in Richtung der Spurbreite. Wir arbeiten mit einem Spotdurchmesser von 4 mm momentan in unseren Laboranlagen. Zukünftig setzen wir ein neues Lasersystem ein, wo wir die Möglichkeit haben, während des Prozesses sogar dynamisch die Spotgröße zu verändern und können dort zwischen 2 und 6 mm variieren.
Ich fasse zusammen, Riesenlaserleistung. Vergleichsweise riesige Pulverpartikel. Stellt sich die Frage, in welchen Aufbauraten gipfelt dieser Gigantismus?
Ja, lieber Arsche, aktuell erreichen wir Aufbauraten mit dem 4 Kilowatt Lasersystem von 2 bis 3 Kilogramm Material pro Stunde, das bezogen auf Edelstahl. Das ist etwa eine Aufbaurate von 250 bis 400 Kubikzentimeter pro Stunde für Edelstahl. Dies hängt aber immer noch ein bisschen von der Bauteilgeometrie ab, wie viel Füllvektoren im Verhältnis zu Sprungvektoren wir haben. Mit den neuen Lasersystemen, 8, eventuell sogar 16 kW, sollten die Aufbauraten dementsprechend noch weiter skalieren. Wir zielen auf eine Aufbaurate momentan in Richtung 10 Kilogramm pro Stunde bei Stahlmaterial oder bei Stahlgranulat ab. Weitere Steigerungen ließen sich auch noch erreichen bei diesem Verfahren, wenn wir da an die Richtung oder was klassisch auch bei vielen anderen Herstellern angeboten wird, in Richtung Multispot-Applikation oder Anwendung denken.
Welche Dichte haben die Bauteile?
Okay, für die Dichtebestimmung verwenden wir bei uns im Haus logischerweise wie viele andere auch die Archimedes-Methode, machen Querschliffe, suchen nach Poren im Rasterelektronenmikroskop danach. Wir erreichen bei Stählen zurzeit Dichten von über 99%. Wir haben aber in Querschliffen auch manchmal schon vereinzelt Poren entdeckt. Das war auch sehr interessant für uns oder ein Lerneffekt. Diese Poren haben wir primär auch in dem Ausgangsmaterial gefunden, in dem Granulat, was wir einsetzen.
Sie haben es geschildert, gigantische Aufbaurate. Das Ganze lohnt sich natürlich nur, wenn die Bauteile auch entsprechend groß werden können. Wie groß können sie denn sein? Wie groß ist Ihr Drucker?
Okay, der momentane Labordrucker arbeitet im Bereich oder hat einen maximalen Bauraum von 600 mal 800 mm. Das ist aktuell Standardtechnik, wie wir die Bauteile erzeugen können, also die Bettgröße, die wir momentan zur Verfügung haben. Wir sind jetzt aber gerade mit Industriepartnern im Aufbau einer neuen Anlage. Die wird zum Jahresende fertiggestellt. Die weist dann tatsächlich eine Bauraumgröße von 4 Kubikmetern auf. Also eine Grundfläche von 2 mal 2 Kubikmetern. Das Prinzip, nach dem wir arbeiten, ist ein wenig anders als die klassischen SLM-Verfahren. Hierdurch kann quasi die Anlage noch weiter skaliert werden. Wir sind da relativ frei. Die Herausforderung eigentlich bei einer derartig großen Anlage ist das Handling der großen Massen. Zum einen als Granulatmaterial oder nennen wir es klassisch immer noch Pulvermaterial, das Handeln dieser großen Massen. Sei es als Granulat oder dann letztendlich im Endbauteil, weil wir auf dieser 4-Kubikmeter-Anlage natürlich Bauteile bis zu 28 Tonnen erzeugen können.
Okay, Sie haben einen riesigen Bauraum, das habe ich verstanden. Jetzt ist es beim klassischen SLM-Verfahren ja so, dass je nach Werkstoff grundsätzlich mit Schutzgas gearbeitet werden muss. Müssen auch Sie Ihren bis zu 4 Kubikmeter oder noch größeren Bauraum grundsätzlich mit Schutzgas fluten?
Ja, also grundlegend ja, weil ohne Schutzgas der Prozess sehr instabil werden würde. Man versucht allgemein auch bei jedem SLM-Verfahren Anteile in der Luft oder Anteile wie Sauerstoff oder Stickstoff vom Prozess fernzuhalten. Stickstoff ist kritisch teilweise für unterlegierte Stähle, dass es hier zu einer Aufnitrierung kommt, also zu einer Versprödung und Verhärtung des Materials. Sauerstoff allgemein ist sehr kritisch zu sehen, weil sich hier Einlagerungen oder eben auch Oxide im Bauteil entstehen können. Das versucht man natürlich zu vermeiden. Natürlich ist ein 4 Kubikmeter großer Raum zum einen recht schwer zu fluten. Die Mengen sind sehr groß, die wir hier als Schutzgas bräuchten. Wir müssten natürlich auch eine annähernd gasdichte Anlage aufbauen. Wir haben da ein anderes Prinzip uns entwickelt oder ja, hier wirklich entwickelt, muss man schon sagen, dass wir lokal eine sogenannte Schutzgasglocke einsetzen. Das funktioniert prinzipiell so, unser Laserstrahl oder die ganzen optischen Komponenten werden nicht durch einen Galvanometerscanner geführt, wie bei klassischen SLM-Anlagen, sondern wir arbeiten hier mit fliegender Optik, die an einem kartesischen Koordinatensystem aufgehangen ist. Und unter diese Optik montieren wir unsere sogenannte Schutzgasglocke, die permanent einen leichten Zustrom an Schutzgas erlaubt und einen großen Bereich der aktuellen Bestrahlungszone plus Wärmeeinflusszone außerhalb noch mit abdeckt. Und so verhindern wir größtenteils, dass wir Elemente mit an das flüssige Metall anliegen haben oder herankommen in Richtung Stickstoff oder Sauerstoff. Das versuchen wir da fernzuhalten. Eine große Herausforderung dabei war es, wenn wir mit diesen Strömungen arbeiten, dass wir, wenn möglich, wenig Prozessnebenprodukte erhalten. Man kennt das aus dem klassischen SLM, jeder, der schon mal in so eine Anlage dort hineingeschaut hat, weiß, dass dann so Rauch und Schmauch dabei entsteht. Diese haben wir durch eine relativ intelligente Prozessführung so gut wie vermeiden können und brauchen dementsprechend auch keine richtige Gasumwälzung, wie es viele SLM-Anlagen das quasi einsetzen. Unsere Gasglocke versorgt den aktiv bestreuten Bereich ständig mit Schutzgas. Wir setzen da auch ganz klassisch wie jeder andere meistens Argon dann ein.
Interessante Maschinenarchitektur. Lassen Sie uns über Geld reden. Was kostet so eine Maschine?
Ja, lieber Asche, industriell oder wie es für den Endkunden aussieht, kann ich Ihnen noch nicht sagen. Im Grunde genommen ist es so, wenn wir einfach unsere Anlagenkosten ohne den Laser, der Laser ist noch variabel, was wir dort einsetzen, da sind wir auch immer noch in der Modifikation oder in der Optimierung des Prozesses zurzeit. Unsere momentanen Bauteilkosten für diese 4 Kubikmeter Anlage liegen im Einkauf irgendwo so bei um die 100.000 Euro ohne Laserquelle.
Sind denn die Pulver billiger als beim klassischen SLM-Verfahren?
Die Pulver, die wir einsetzen, ja, oder genauer gesagt die Granulate, sind deutlich günstiger. Und zwar der Preis für diese Granulatmaterialien, die wir einsetzen, liegt bei nur knapp einem Zehntel von klassischen SLM-Pulvern. Man kann so Pi mal Daumen immer sagen, ein Kilo SLM-Pulver im Stahlbereich, egal welche Legierung es ist, kostet etwa immer um die 50 Euro pro Kilogramm. Wir liegen hier deutlich darunter. Wir schaffen hier im Granulatbereich Preise von weniger als 5 Euro pro Kilogramm, also nur ein Zehntel des klassischen im Bereich des zum klassischen SLM-Pulver. Letztendlich müssen wir uns auch vorstellen, oder wenn wir diese Anlage, diese Riesenanlage, die Makroanlage mit Pulver befüllen wollen, dann brauchen wir, haben wir hochgerechnet, schon ein für die Erstbefüllung der Anlage haben wir einen Preis etwa von 100.000 Euro, wenn wir Granulatmaterialien einsetzen, würden wir quasi auf klassische SLM-Pulver wechseln, würde die Erstbefüllung dieser Anlage mehr als 1 Million kosten.
Dann lassen Sie uns jetzt über Bauteile reden. Wie sieht das aus, was Ihr Drucker dann ausspuckt? Wie endkonturnah ist das? Und welche Auflösung ist da möglich?
Okay. Herr Ascher, wir versuchen primär gar nicht erst endkonturnah zu werden. Wir arbeiten beständig mit einem Offset auf unseren Bauteilen. Unsere Industriepartner, die diese Bauteile bei uns jetzt ordern oder mit denen wir zusammen das ganze Verfahren plus deren Bauteillösung entwickeln, leben davon, dass wir letztendlich direkt einen Offset, aktuell bei uns sind das 3 mm, auf das Bauteil aufschlagen, um letztendlich dann diese Funktionsflächen, die noch am Schluss benutzt werden, gut nachbearbeiten zu können. Also wir versuchen gar nicht erst endkonturnah zu werden, weil wir mit diesen Spurbreiten natürlich nur im Bereich von Millimetern liegen können.
Das erinnert mich offen gesagt so ein bisschen an die Ergebnisse, die mittels Lichtbogen-Auftragsschweißen erzielt werden. Etwa mit dem Verfahren, wie es die Firma Gefatec entwickelt hat. Das kann man nachhören in Folge 26. Jetzt frage ich mich also, wo ist Ihr Sweet Spot? Bei welchen Anwendungen bietet sich Ihr Verfahren vor allen anderen an?
Im Grunde genommen vereinen wir zwei Welten miteinander. Sie haben recht, ich will es nicht als direkte Konkurrenz bezeichnen, sondern das ist als anderes Verfahren. Die Anlagen zum Beispiel der Firma Gefertec, das Lichtbogen-Auftragsschweißen oder Drahtauftragsschweißen, kurz gesagt, ist natürlich genau eine Konkurrenz zu dem. Wir nutzen aber den Vorteil beider Welten, nämlich, dass wir zum einen diese hohen Auftrags- oder Aufbauraten erzielen können, kombiniert mit einem Pulverbett basierten Verfahren. Und viele Ihrer Zuhörer werden die Vorteile der pulverbettbasierten Fertigung kennen. Wir erreichen natürlich einen weitaus höheren Freiheitsgrad im Bereich komplexe Bauteile zu fertigen, solange man nicht manchmal dann doch abstützen muss und Unterbauten erzeugen muss. Schwierig ist, wenn ich rein mit Drahtauftragsschweißmethoden arbeite, dass ich hier keine stützende Wirkung durch irgendein Pulver oder in unserem Fall Granulatbett habe und es damit sehr schwer wird, zum Beispiel Überhänge aufzubauen. Das kompensiert man dann meist dadurch, dass man Fünfachssysteme aufbaut und dann ja, gegen die Schwerkraft eigentlich arbeitet. Man verschiebt das Bauteil immer so, dass die Schwerkraftrichtung in Abtropfrichtung dieses Drahtes dann basiert, um auch letztendlich Überhänge im Bauteil zu erzeugen. Und das macht natürlich der Verzicht auf eine Fünfachsanlage in unserem Fall macht natürlich den Aufbau weitaus günstiger und auch, muss man sagen, die Firma Gefertec zum Beispiel bietet diese Fünfachsanlagen ja nur für Bauteilgewichte bis etwa 500 Kilogramm an. Dann wird es einfach sehr unhandlich, diese großen, schweren Massen noch mit einer Fünfachsanlage zu bewegen. Das können wir natürlich dann mit unserem Verfahren überbrücken oder eben lösen dann diese Problematik.
Welche Metalle können Sie denn verarbeiten? Oder anders gefragt, gibt es Metalle, die Sie nicht verarbeiten können?
Also grundlegend können wir alle Metalle verarbeiten, die wir auch vom klassischen SLM her kennen. Es gibt einige kritische Materialien, kennen bestimmt auch Ihre Hörer, besonders wenn wir an Richtung Warmarbeitsstähle denken. Die sind eben sehr heißrissempfindlich, die erfordern sehr hohe Temperaturen. Da haben wir auch momentan noch nicht viel Erfahrung gesammelt, weil es ist manchmal für uns auch etwas schwierig, diese Granulate in den verschiedensten Materialien heranzubekommen. Grundlegend kann man sagen, alles, was erstmal primär eine Schmelzphase bildet und sich nicht zersetzt, während des Prozesses, also bei höheren Temperaturen, sind prinzipiell verarbeitbar. Getestet haben wir bei uns im Haus schon Refraktärmetalle, zum Beispiel Wolfram in der Anlage umzusetzen. Das ist auch sehr interessant für sehr große Heizelemente, wo es in Zukunft hingehen soll. Kupfer wurde schon umgesetzt, Aluminium und Edelstahl zurzeit.
Gibt es denn auch schon echte Bauteile, die Sie mit dem Verfahren hergestellt haben?
Ja, auch die gibt es. Neben den Industrieapplikationen, die wir im Hintergrund fahren, arbeiten wir mit einer Forschergruppe im Bereich der Architektur zusammen. Diese Forschergruppe beschäftigt sich mit neuen Fassadenkonstruktionen, organischen Fassaden oder eventuell auch Brücken, die sich vielleicht irgendwo an eine Bucht anschmiegen, also mit sehr organischen Gebäudestrukturen. Gebäudestrukturen sind immer aus Stabwerk, also sind ein Stabwerkstrebensystem. Und da bei diesen organischen Fassaden oder Brückenelementen zum Beispiel kommt einer zentralen Rolle dann dieser Knotenverbindung, dieser Stäbe zu. Und bei freigeformten Fassaden kommt zum Beispiel so ein Knotenelement nur ein einziges Mal in dieser Wand vor. Und das lässt sich jetzt klassisch schwierig fertigen, weil immer ständig neue Winkel für diese Stäbe arrangiert werden müssen oder angebracht werden müssen. Und da haben wir schon eine komplette Wand zum Beispiel als Demonstratoraufbau, eine organische Fassadenwand erzeugt, besser gesagt die Knotenelemente dazu erzeugt, um letztendlich ja diese organische Fassade da herzustellen. Das ist ein kleines Nebenprojekt, was wir zusammen im Bereich Bauwirtschaft und Architektur mit dem Verfahren bedienen. Normalerweise würden diese Knoten, das wurde auch schon vorab getestet, mittels klassischen SLM-Verfahren herzustellen, diese Knotenverbinder in solchen Fassadenkonstruktionen. Das sind aber letztendlich mittels der klassischen SLM-Technologie diese Bauteile bisher einfach immer zu teuer gewesen.
Okay, ich hatte in Erfurt auf der RapidTech das Vergnügen, mir so eine Knotenverbindung anzugucken. Das haben die meisten Hörer wahrscheinlich nicht die Gelegenheit gehabt. Deshalb versuchen Sie bitte kurz zu schildern, wie sieht das aus? Wie groß ist so ein Knotenpunkt und wie schwer ist der?
Okay, unsere Knoten, die wir zurzeit umsetzen, sind Knoten aus Stahl, aus einer Stahllegierung. Und klassisch wird es so ein Knoten, wenn man den, der wird in einer Schweißkonstruktion primär hergestellt. um die 10 bis 12 Kilo betragen. Wir können das quasi mit dem Makroverfahren oder mit dem SRM-Verfahren natürlich sehr gut nachbilden, bringen intern noch innere Stützen, also bionische Strukturen mit hinzu. Aktuell drucken wir Knoten mit einem Gewicht von etwa 12,5 Kilo pro Knoten. Das wäre bei klassischen SLM-Anlagen, würde dies etwa einer Bauzeit von 17 Stunden entsprechen. Ein Knoten bei uns auf der Makroanlage würde statt den 17 Stunden, die wir mit einer klassischen SLM-Anlage brauchen würden, um so einen Knoten von herzustellen, lediglich nur noch 5 Stunden dauern, momentan, nach dem momentanen Entwicklungsstand und natürlich eventuell nur noch die Hälfte, etwa 2,5 Stunden in der weiteren Entwicklung dann.
Ich habe es verstanden, das geht sehr viel schneller als mit anderen Verfahren. Lassen Sie uns auch da nochmal über Kosten reden. Was kostet denn so ein Knotenelement verglichen mit der bisherigen Lösung?
So ein Knotenelement, wir haben das natürlich auch im Hintergrund abgeprüft. Es gibt ja viele Jobshops außen oder Plattformen, wo man quasi solche Teile hochladen kann. Das vergleichen wir. Das nutzen wir auch sehr viel, um die Preise im SLM zu vergleichen. Ein Angebot für so einen klassischen Knoten würde im Bereich von 1.000 bis 1.500 Euro liegen, in Stahl gefertigt mittels SLM-Verfahren. Wir liegen momentan, wenn wir es hochrechnen, wie gesagt, das ist schwierig zu kalkulieren, aber mit unseren Laboraufnahmen, das sind keine industriellen Preise. Wir liegen aber eher im Bereich um die 100 Euro pro Knoten zurzeit.
Sie haben das Verfahren sehr eindringlich geschildert. Ich wiederhole es nochmal ganz kurz. Riesenpartikel bzw. Granulat, riesige Laserleistung. Jetzt frage ich mich in meinem jugendlichen Leichtsinn, lässt sich dieses Verfahren noch weiter ausdehnen? Also noch gröberes Pulver, noch dickere Schichten, noch mehr Laserpower. Geht das? Anders gefragt, wo ist da die Grenze?
Ja, eigentlich macht uns das Material dann irgendwann einen Strich durch die Rechnung. Wir müssen den Prozess weiter anpassen. Und zwar kann ich bei gegebenem Spotdurchmesser ist immer die Intensität entscheidend, die ich auf das Pulverbett wirken lasse. Das kann ich nicht einfach erhöhen, weil das Material, besser gesagt die Ausbildung der Schmelzzone, die wir dann brauchen, um diese Millimeterschicht dann zu durchschmelzen, erfordert zum einen eine gewisse Energiemenge und die kann ich nicht unendlich schnell einbringen oder mit einer unendlich hohen Intensität. Wir müssen weiter adaptieren. Wenn wir die Laserleistung erhöhen, und genau das ist das, was wir auch in dem nächsten Schritt machen, brauchen wir eine dynamische Strahlanpassung, dass wir nicht in den Bereich der Überhitzung und des Siedens vorstoßen. Dann würden wir einfach das Material oder die Energie sinnlos in Erzeugung von Dampf umsetzen. Und wir wollen ja letztendlich das in Baurate umsetzen, in Schmelze umsetzen und nicht in Dampf. Das würde letztendlich dann die Effizienz des Verfahrens wieder mindern. Also es ist eigentlich immer das Zusammenspiel. Wenn ich die Laserleistung erhöhe, muss ich mir quasi über die Intensität und die eingebrachte Energie dann Gedanken machen. Primär ist es skalierbar, wenn man eben einfach mit noch größeren Spurbreiten dann leben kann.
Okay, das habe ich verstanden. Heißt, sehr viel größer geht nicht. Damit kommen wir zur Schlussfrage. Jetzt überlege ich mir gerade, könnte man nicht auch in die andere Richtung denken? Also sehr viel kleinere Partikel als das Standardpulver und einen sehr viel kleineren Spot.
Ja, das ist eine gute Frage, lieber Herr Asche. Im Grunde genommen haben wir dieses Verfahren schon seit dem Jahr 2004 entwickelt. Parallel zu dem Makroverfahren arbeiten wir schon sehr viele Jahre an einem Mikroverfahren. Das ist auch im größten Teil schon fertiggestellt. Wir arbeiten da genau konträr mit extrem kleinen Spot-Durchmessern im Bereich 20, vielleicht manchmal sogar 10 Mikrometer Spot-Durchmesser noch. Wir passen auch hier die Pulver- und die Schichtstärke genau konträr zum Makroverfahren in die andere Richtung an, dass wir extrem feine Pulver hier verwenden und extrem dünne Pulverschichten, weniger als 10 Mikrometer. Manchmal haben wir sogar nur 1 Mikrometer Schichtstärke im Aufbau hier realisieren können. Das Verfahren bedienen wir schon relativ lang, parallel noch zu dem Makroverfahren und ist heute bereits, das wissen die wenigsten vielleicht schon, viel eingesetzt in Luft- und Raumfahrt und für die Medizinteilproduktion. Wir machen zum Beispiel mit dem Verfahren Cochlea-Implantate, die dann letztendlich in das Innenohr eingesetzt werden.
Okay, sehr, sehr spannend. Das ist, eigentlich könnten wir jetzt einen weiteren Podcast machen, aber da haben wir die Zeit leider nicht mehr dazu. Lieber Professor Streeck, das hat Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt. Vielen Dank für das Gespräch.
Okay, lieber Herr Ascher, ich danke, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, heute mit Ihnen quasi diese Punkte hier zu diskutieren und wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg weiterhin mit Ihrem sehr interessanten Podcast und sehr interessanten Programm und danke auch den Zuhörern letztendlich für das Interesse.
Prima. So, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, das war sie schon, die Folge 68. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, auf Spotify, auf iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse Asche, S wie Stefan in diesem Fall und direkt daran geschrieben Asche wie Asche, gelesen also Sasche@vdi-nachrichten.com. Sollten Sie auch in Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com/lesen. Dort warten 8 kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.